Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Michael Martin. Wüstenfuchs. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Michael Martin, Sie sind reisender Fotograf, der die Wüsten erkundet. Sie haben sich durch karge Felsengebirge geschlagen, haben stundenlange Sandstürme, bittere Kälte und mörderische Hitze ertragen, haben sich auf verminten Pisten wie in Afghanistan oder in den Rebellengebieten des Tschad oder Äthiopiens fortbewegt. Jetzt haben Sie ein Bildband herausgebracht. 30 Jahre Abenteuer. Dieses Buch unterscheidet sich von Ihren anderen Publikationen. Wodurch?
Also erstmal grüß Gott. Dass ich einfach persönliche Erlebnisse beschrieben habe, persönliche Erfahrungen mit reingebracht habe. Die anderen Bücher, das waren klassische Bildbände. Wenn es einen Text gab, dann hatte der so einen eher geografischen Inhalt. Und jetzt ging es einfach auch um mich ein bisschen.
Um mich ein bisschen. Also hat ein Fotobuch mit einer persönlichen Note.
Ja, weil es ist auch so, dass, denke ich, die Fotos nicht nur von der Kamera abhängen, sondern von dem, der hinter der Kamera einfach ist. Ja. Und es gibt so einen schönen Spruch von einem berühmten Fotografen, der sagte, ein Porträt erzählt mehr über den Charakter des Fotografen als des Fotografierten. Und insofern ist es vielleicht auch interessant zu wissen, wer denn hinter der Kamera denn steht.
Sie haben sehr viele Fotobände bisher veröffentlicht. Ist das neue Buch ein Best-of Ihrer Bilder?
Das soll es gar nicht sein. Es sollte vor allem ein Making-of sein. Einfach hinter die Kulissen blicken, das wollte ich mit dem Buch erreichen.
Haben Sie, das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage an einen Fotografen, aber ich frage Sie trotzdem, haben Sie ein Lieblingsbild?
Es gibt einige Lieblingsbilder. Es gibt so 10 Bilder in meinem Leben, bei denen ich froh bin, dass ich sie machen konnte. Ja.
Nennen Sie doch mal eins.
Mondaufgang über dem Salar de Uyuni in Bolivien. Die Salzfläche widerspiegelt die Dämmerung, alles ist lila und dann der Vollmond da drin. Oder ein Mädchen in Ägypten mit einer kleinen Taube in der Hand. Oder 3 Jungs in einer Guelta in Mali und die Brust des Jungen glänzt so und gibt dann diese Felswände wieder. Oder eine Schlucht im Tschad, wo Kamele zu einer Wasserstelle getrieben werden. Also da fallen mir schon 10 Bilder ein, die ich dann oft auch veröffentlicht habe.
Solche Bilder kann man nicht stellen, oder?
Nein, stellen tut man gar keine Bilder.
Nein, die Frage ist, könnte man das machen?
Nee, also wie wollen Sie jetzt zum Beispiel die Tubu dazu bringen, 300-400 Kamele in diese Schlucht hineinzutreiben? Das geht für kein Geld der Welt, ja? Oder das Mädchen hat die Taube eben gerade in dem Moment so gehalten und wenn ich sie quasi dazu animieren würde, dann würde sie die viel verkrampfter halten. Ich frage die Menschen, wenn ich sie fotografiere, ich mache die Bilder nicht heimlich, sie sind schon einverstanden mit den Bildern, die Leute, aber dann die Situation selbst ist nie gestellt.
Sie sind ganz viel gereist, Sie haben die Wüsten erkundet oder Sie erkunden die Wüsten. Das ist ja ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Wüste, was ist das eigentlich, Michael Martin?
Es ist zunächst mal die Abwesenheit von Vegetation. Und es ist für mich einfach die Abwesenheit von ganz vielen Dingen, die wir aus unserem Leben so kennen. Ja? Es ist nicht so verstellt, die Wüste ist klar, die Wüste ist unendlich, sie ist irgendwo auch einfach dann für mich, ja. Und es spricht mich ästhetisch unheimlich an, das Konzept der Wüste. Wenn Sie in meinem Wohnzimmer gucken, kaum Möbel, ja. Ich mag als Architekt Mies van der Rohe, also diesen Bauhausstil, dieses Klare, ja. Und das hat mich auch als Jugendlicher angesprochen. Bis heute ist es für mich so wohltuend, ja, in der Wüste zu sein.
Haben Sie Möbel bei sich zu Hause?
Ganz wenig. Viel weiße Wände, ganz reduziert alles.
Wüstenmäßig.
So ist es.
Die Wüste, beschreiben Sie doch mal in wenigen Worten, was daran so fasziniert. Die Stille, die Form, das Licht?
Von allem etwas. Erstmal, was ich gerade schon sagte, eben diese Abwesenheit von so viel Überflüssigem, das Reduktion auf das Wesentliche. Es ist aber auch das Licht, das einfach ein Eldorado für jeden Fotografen da ergibt. Ja. Dieser wirklich teilweise stahlblaue Himmel, diese Sterne, wenn die über den Horizont kommen, da macht es Pling und der Stern ist da. Wird wie angeknipst wirkt der Stern, weil es einfach dermaßen klar ist. Die Formen sprechen mich unheimlich an und dann ganz stark eben auch die Menschen, weil diese extremen Landschaften fördern halt entsprechende Charaktere. Wenn Sie in irgendein Schweizer Hochtal gehen und dort auf irgendeinen Bergbauern treffen, da ist es auch ein Typ, weil die harten Bedingungen dort haben ihn geformt. Und so geht es mir auch mit den Wüstenbewohnern. Ja.
Haben die mehr Charakter?
Die haben Charakter, die haben Stärke, die haben Widerstandsfähigkeit, oft auch wirklich gleich Charisma. Ja. Was ich da für Leute schon begegnet bin, Leute, die können sie quasi zu Leuten begegnen, man in unserer Gesellschaft nicht so oft.
Wird man in der Wüste ein anderer Mensch? Denkt man tiefer?
Man wird auf jeden Fall auf sich selbst sehr stark zurückgeworfen, weil es nicht dauernd diese Werbebotschaften gibt und all die Einflüsse, die auf uns einströmen. Ja. Und Sie müssen zuerst mal einfach an Ihre Grundbedürfnisse denken. Wasser, Essen, Orientierung, Schlafen etc.
Essen, Trinken, Schlafen.
Ja, dass man halt irgendwie am Leben bleibt, weil die Wüste ist ja potenziell lebensfeindlich. Wenn Sie nackten Menschen am Morgen in die Sahara an einem Sommertag stellen, ohne Schatten, ohne Trinken, ist der Abend tot. Also man muss sich schon Gedanken machen, wie man da irgendwie über die Runden kommt und ist damit schon mal beschäftigt. Und das ist aber eine ganz schöne Art von Beschäftigung, weil es natürlich das Wesentliche ist. Man spürt sich da einfach wieder mehr, als wenn man sich jetzt hier mit irgendwelchen Paragraphen auseinandersetzt oder sich mit einer Schulaufgabe rumschlägt. Ja.
Haben Sie eine Lieblingswüste, Michael Martin?
Ja, schon die Sahara. Die Sahara ist die Königin aller Wüsten. Sie ist 30 Mal so groß wie Deutschland. Sie liegt vor unserer Haustür. Die habe ich als 17-Jähriger zum ersten Mal gesehen. Ich war 40 Mal in der Sahara. Das traditionelle Leben ist in der Sahara noch sehr verbreitet. Also die Frage ist einfach zu beantworten.
Und ich finde den Sand so schön.
Ja, wo der Sand eher die Ausnahme ist. Ja. In den Wüsten ist die Sandwüste mit maximal 20 oder oft nur 10% vertreten. Geröllwüsten, Kieswüsten, Gebirgswüsten ist eigentlich die vorherrschenderen Landschaftsformen.
Aber in der Sahara ist Sand.
Ein bisschen, ja.
10%, den habe ich gefunden.
Ja. Ja, vor allem ist er dort, wo Gebirge abgeschliffen worden sind vom Wind. Also Sie finden die großen Dünengebiete immer südwestlich der großen Gebirgsstöcke, weil der Nordostpassat diese Gebirgsstöcke quasi erodiert und dann als Sanddünen südwestlich davon ablagert. Aber es ist eher die Ausnahme.
In Marokko, Südmarokko, Oussassart,
ja, kenne ich.
Zum Beispiel.
Ja.
Da gibt es sehr schönen Sand.
Ja, richtig.
Da war ich nämlich und habe mir das angeguckt und war von der Wüste sehr begeistert. Ihr Standardwerk heißt Die Wüsten der Erde. Dafür haben Sie 900 Reisetage gebraucht und 4 Jahre lang fotografiert. Sind Sie eigentlich ein ehrgeiziger Mensch?
Bin ich schon, ja. Ich bin ein sehr zielstrebiger, ehrgeiziger Mensch. Wobei der Ehrgeiz jetzt nicht irgendwie auf guten Schulnoten lag damals, sondern der lag einfach oder liegt auch immer darin, mir Projekte vorzunehmen, die mich begeistern und diese Projekte perfekt umzusetzen. Und wenn Sie dieses Buch nehmen, da habe ich mich einfach völlig verwirklicht, wenn man diesen Begriff nehmen möchte. Ich habe wirklich da optimal dafür fotografieren versucht. Ich habe die beste Druckerei gefunden, die besten Lithografen, das schönste Papier und habe einfach so ein Buch, ich habe es hauptsächlich für mich gemacht. Dass es in 7 Sprachen übersetzt worden ist, dass es auf der ganzen Welt erfolgreich war, freut mich umso mehr, aber es ist einfach mein Buch. Ja.
Sie haben für manches Foto sehr, sehr viel riskiert. Das beschreiben Sie auch in dem Buch. Beschreiben Sie doch mal eine Situation, eine gefährliche.
Die Situationen sind oft gar nicht so offensichtlich. Ja? Nehmen Sie Afghanistan. Die Seen von Bandi Amir, eine Seite in diesem Buch. Verschiedene Seen, die in verschiedenen Höhenlagen liegen, türkisfarben und auch dunkelblau sind. Ganz friedliches Bild. Und der Betrachter ahnt gar nicht, dass es lebensgefährlich ist, sich dort zu bewegen. Ich bin da zusammen mit dem minenkundigen Führer, mit Elke, durch diese Seen hindurchgelaufen, zwischen den Seen umhergelaufen.
Mit Elke Wallner, Ihrer?
Elke Wallner, da meine Lebensgefährtin, und wir haben da viel zu viel riskiert, weil das war es letztendlich nicht wert, ja, so ein Bild zu bekommen, weil es war einfach Lebensgefahr durch die Minen, die die Taliban nach den Gefechten dort gelegt haben. Also das sind Gefahren, Minengefahren, auch Entführungsgefahr, die ist ja nicht offensichtlich, aber umso gefährlicher deswegen.
Entführt worden sind Sie noch nicht?
Nee, beinahe habe ich es mal beieinander gehabt. Also ich bin einmal im Niger von Rebellen mal ein paar Stunden festgehalten worden mit Maschinengewehren und so. Das war unangenehm, war dann auch wieder vorbei. Beinahe entführt worden wäre ich 2003, als diese großen Entführungen der Motorradfahrer aus Österreich und Schweiz stattfanden. Da war es eigentlich einem Kaffeebesitzer zu verdanken, der in einer Baracke in Hassebelgebur so ein kleines Fernfahrercafé hatte. Und ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, immer die Einheimischen zu fragen, ob die nächste Etappe sicher ist. Ja? Und entgegen meiner Antwort, ich habe so eine Suggestivfrage gestellt, ob die Piste sicher ist.
Die ist doch sicher, ne?
Ja, und habe dann so die Antwort, wo erwartet. Und er sagt, Passava, ja. Und ich habe danach gefragt und er hat sich nicht äußern wollen, warum sie nicht sicher ist. Und ich habe mit Elke noch diskutiert, der hat gesagt, komm, lass uns die Gräberpiste fahren, das wird schon passen, was hat denn der für eine Ahnung? Und ich habe gesagt, nee, wenn so ein Mensch so reagiert, mache ich das nicht. Wir haben es nicht gemacht. Es wäre genau der Vormittag gewesen, wo die ganzen Motorradfahrer von der Piste von den Entführern gepflückt worden sind, ja, und für ein halbes Jahr dann eben verschwanden. Und letztendlich war es die Intuition, den zu fragen. Es war sicher aber auch, ja, dass ich dem geglaubt habe einfach, ja, und dass ich mich dann auch gegenüber Elke durchgesetzt habe.
Frau wäre schuld gewesen.
Genau, immer schuld.
Sind Sie eher vom Typ her vorsichtig oder eher draufgängerisch?
Also wenn man meine Bilder so sieht, meine Geschichten so hört, dann wird man eher davon ausgehen, dass draufgängerisch, aber ich glaube, ich bin schon auch vorsichtig, ja. Man muss einfach jederzeit wissen, wann einfach die Vorsicht siegen muss, ja. Und da gibt es Gefahren heutzutage, auch in den Wüsten, da muss man einfach immer auf Nummer sicher gehen. Entführungen, Al-Qaida, Banditentum, das sind Gefahren, die ich überhaupt nicht schätze, die ich auch kaum selber beeinflussen kann. Und da hilft nur Vorsicht, absolute Vorsicht. Im Zweifelsfall lieber mal nicht nach Timbuktu fahren oder nicht in die Region des Landes fahren, weil ich mag einfach nicht auf die Art und Weise verschwinden, zu Tode kommen oder für Monate da Todesangst ausstehen. Nur wenn ich an meine Kinder denke, an meine Familie denke, dann schon gar nicht.
Also das gehört eher in die Kategorie vorsichtig, würde ich mal sagen.
Absolut.
Michael Martin, Sie sind nicht nur Reisender und Fotograf, sondern auch Vortragsredner und, wie Sie gerade gesagt haben, Familienvater. Sie haben zwei Kinder. Dazu kommen wir gleich nach einer musikalischen Pause. Gewünscht haben Sie sich Musik von Liz Wright und zwar den Titel bezeichnenderweise Coming Home. Was gefällt Ihnen daran, außer dem Titel?
Ich mag eigentlich gern Jazzmusik, die langsam ist, die Vocal Jazz, vor allem von Frauen gesungen, da gibt es ja wunderschöne Sachen und da, das läuft oft bei mir daheim im Wohnzimmer.
Coming home to your shelter, coming home where I stay. I go down.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur heute mit Michael Martin, Fotograf, Forschungsreisender, Abenteurer, kurz ein Wüstenfuchs. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Michael Martin, angefangen hat alles mit dem Freund Achim und zwei Mofas. Wie alt waren Sie damals?
Wir sind 16 bzw. 17 Jahre alt waren wir. Wir hatten die Sterne als unsere Leidenschaft. Wir waren Hobbyastronomen, waren auch schon immer mit dem Fahrrad einmal in die Tiroler Berge geradelt, um dort unsere Sterne zu beobachten. Und dann kam irgendwann der Traum auf in der 11. Klasse. Wir fahren in den Schulferien nach der 11. Klasse mit dem Fahrrad nach Marokko, um dort eben die Sterne zu beobachten. Das ist dann kurzfristig vom Fahrrad zum Mofa geworden, weil wir Probleme hatten mit den Knien beide. Und sind dann mit Mofas nach Marokko gefahren und wollten Sterne beobachten. Haben sie auch dort fotografiert, beobachtet, aber da war die Wüste auf einmal da. Und die Wüste, die hat uns echt beide umgehauen, ja. Das war natürlich für uns auch eine Art Abenteuerspielplatz, ein riesiger Sandkasten. Einfach das Gefühl, wir sind hier mit eigenen Mitteln, wir können jetzt das alles erkunden, ja. Das war so ein Gefühl, so ein Neugierdegefühl, so ein Entdeckergefühl, das ich heute manchmal bei jungen Leuten gar nicht mehr so sehe, weil es vielleicht gar nicht mehr so viel zu entdecken gibt auf der Welt, ja, weil die Leute nicht mehr so neugierig sind. Aber wir hatten das absolut.
Dazu muss man sagen, 16 und 17. Ich weiß nicht, wie meine Eltern reagiert hätten, wenn ich ihnen mit 16 gesagt hätte, ich fahre mal mit dem Fahrrad nach Marokko.
Ja, also mein Vater fand es auch alles andere als gut. Ja. Er ist dann eigentlich sehr krank geworden und hatte einfach dann auch eine Zeit lang überhaupt keinen Einfluss mehr auf mich, ja, weil er so krank war. Und meine Mutter, das ist eine ganz völlig unerschrockene, coole Frau, Lehrerin, das war, die hat es einfach erlaubt, ja. Und wir haben die Eltern ja auch quasi dahin geführt, weil ich war schon als 12-Jähriger, 13-Jähriger ganze Nächte weg. Ich hatte immer meine Sterne als Legitimation. Die Beobachtung auf der Sternwarte, da war nichts mit Drogen zu befürchten, nichts mit dummen Sachen, sondern die Sterne.
Nichts mit Mädels. Ja, oder bei Sternen weiß man nicht.
So romantisch ist das gar nicht. Und dann waren eben auch, die Reise nach Marokko stand eben auch unter dem Begriff Astronomie. Wir haben auf dem Weg dorthin Sternwarten besucht, waren auf der Sternwarte vom Max-Planck-Institut in Andalusien, wollten in Marokko die Sterne beobachten. Und so hat es immer einen anderen Touch gehabt, so konnten wir es den Eltern schon verkaufen.
Also es war eine Bildungsreise.
Ja, richtig, ganz früh.
Und der Freund Achim, der war ja nicht mit Ihnen auf einer Schule und noch nicht mal...
Wir lebten in derselben Straße und wir haben uns mal kennengelernt. Wir kannten uns vom Sehen und waren gar keine Freunde. Und wir waren beide aber dann in der Stadtbibliothek Gersthofen und haben uns immer Astronomiebücher angesehen. Und wir hatten was gemacht, was man nicht machen darf, man darf es gar nicht erzählen. Wir hatten beide unabhängig voneinander Rasierklingen dabei.
Nein.
Und haben die Bildtafeln der Astronomiebücher in der Bibliothek rausgetrennt, heimlich. Da gab es nur so einen komischen Spionspiegel, das hat aber die Bibliothekarin nicht gesehen. Und haben dann diese Bildtafeln daheim an die Wand gehängt. Und ich bei meinem Werk sehe auf einmal dann den Achim auch mit so einer Rasierklinge. Sag, was, du interessierst dich auch für die Sterne? Sagt, ja, mein ganzes Zimmer daheim hängt voll. Und dann bin ich zu ihm nach Hause gekommen, tatsächlich. Sein Zimmer sah genauso aus wie ich, über dem Bett, lauter Planeten, Galaxienbilder. Und da waren wir dann Freunde, wir hatten eine gemeinsame Leidenschaft. Die Sterne.
Und Sie hatten ein gemeinsames Geheimnis.
Ja,
ich empfehle eine kleine Spende.
Ich habe inzwischen dort einen Vortrag gehalten in der Stadtbibliothek und habe das denen gebeichtet.
Das ist gut. Die Sternenkunde hat es Ihnen angetan. Das war sozusagen Ihr Antrieb. Sind denn die Sterne über der Wüste anders als über dem Meer beispielsweise?
Zunächst ist in der Wüste natürlich extrem klar, gerade in den Wintermonaten. Und es ist unfassbar, was man dort sieht. Und zum Beispiel die Marokko-Reise war ja wegen dem Südsternhimmel. Also wenn ich in Namibia bin oder wenn ich in der Sahara bin, da sieht man ganz klar andere Sterne. Und der Südsternhimmel ist leider, muss man sagen, als Nordhalbkugelbewohner schöner als der Nordsternhimmel. Ja? Die Milchstraße ist dort stärker, tollere Sternbilder, tollere Gasnebel.
Sie haben das Mofa irgendwann dann getauscht gegen einen VW-Bus, dann gegen einen Opel Rekord. Und begleitet haben Sie immer andere Freunde. Was haben Sie denen denn geboten? Haben Sie ihnen gesagt, wenn du mitkommst, kriegst du 10 schöne Fotos oder ich restauriere deinen alten Schrank? Oder wie haben Sie
denen gesagt? Ich musste denen gar nichts. Sie haben immer gefragt, ob sie mitfahren können. Ja? Weil das war irgendwie, das war nicht verlockend. Ja? Und das Know-how, das hatte natürlich auch nicht jeder gehabt, wie das so geht mit dem alten Peugeot durch die Sahara fahren, das alles organisieren mit den Visa, das Auto wieder verkaufen. Da waren schnell Mitfahrer gefunden. Ich habe viele Anfragen auch von Bekannten gehabt, aber es waren immer nur die allerbesten Freunde, die mitgefahren sind. Oder damals die Steffi, die Mutter meiner Tochter, meine Freundin damals, die war mit dabei. Wir waren immer nur Freunde. Ich nehme bis heute nie andere Leute mit. Ich könnte natürlich auch im Tourismus mich engagieren, als Reiseleiter oder so, um Gottes Willen. Ja. Ich möchte immer mit Freunden unterwegs sein.
Aber das müssen gute Freunde sein, oder? Man muss was aushalten können,
ja,
wenn man mit ihnen unterwegs ist.
Ja, stimmt. Nerven wie Drahtseile. Manchmal war ich auch wirklich überrascht, dass manche auch gute Freunde nicht so gute Nerven hatten. Ja, auf einmal dann in Panik gerieten, wenn der Sandsturm nicht mehr aufhören wollte oder irgendwelche dunklen Gestalten auftauchten. Also man lernt, dass seine Freunde wirklich von ganz neuem Licht kennen.
Gibt es auch Freundschaften, die das nicht ausgehalten haben?
Nee, also das haben wir eigentlich immer gut hinbekommen. Natürlich gingen Freundschaften im Laufe eines Lebens auseinander, aber nicht wegen den Reisen, gar nicht.
Später haben Sie umgesattelt vom Auto aufs Motorrad, aber da konnten Sie doch viel weniger transportieren. War das nicht ein Problem?
Ist ein Problem, ganz klar. Das Motorrad ist eigentlich nicht unbedingt das geeignetste Fahrzeug, weil man wenig Nutzlast hat, man hat keine Reichweite. Andererseits merkte ich schon 91, als ich dann vom Auto aufs Motorrad umstieg, wie viel näher wir dran waren am Land. Sie kriegen auf einmal jeden Geruch mit, jeden Temperaturunterschied, jeden Windrichtungswechsel. Es gibt keine Scheibe mehr zwischen Ihnen und dem Land. Auch die Menschen reagieren ganz anders auf dem Motorrad. Die kommen sofort auf Sie zu, wollen alles wissen. Das Motorrad ist eine wunderbare Kontaktbrücke auch den Einheimischen, weil Motorrad in vielen Ländern einfach Interesse auf sich zieht und dann so ein erstes Gespräch schnell möglich wird. Und so bin ich dem Motorrad bis heute treu geblieben. Ich bin nicht der fanatische Motorradfahrer, der also immer nur von seiner Maschine redet. Für mich ist es ein Reisefahrzeug. Manchmal verfluche ich es, wenn ich so erschöpft bin, so geschafft bin, so verschwitzt bin, dass ich eigentlich gar keine Kraft, keine Nerven mehr habe fürs Fotografieren. Ein normaler Fotograf, der würde normalerweise in einem Geländewagen unterwegs sein, vielleicht noch klimatisiert, ein Fahrrad dabei haben, dann kann man sich entspannen zwischen den Bildern.
Ein normaler Fotograf.
Ja, aber das Motorrad schafft einfach Authentizität und Nähe zum Land und insofern bin ich ihm treu geblieben.
Wie lange brauchen Sie, um das Zelt aufzubauen, die Kamera rauszuholen?
Ich baue gar kein Zelt auf. Ich habe so viele Nächte in der Wüste verbracht und kaum einem Zelt. Weil was braucht man Zelt in der Wüste? Es regnet ja nicht und einfach Isomatte in den Sand. Dauert 15 Sekunden, da ist die Isomatte rausgezogen, liegt im Sand, Schlafsack drauf, fertig. Also ich bin da absolut bescheiden. Ich möchte mich gar nicht so verzetteln mit all der Ausrüstung, mit all den Features, die es da so gibt. Es gibt ja so richtige Ausrüstungsspezialisten, die dann die besten Zelte und die besten Ausrüstungsgegenstände haben. Das ist alles einfach. Auch das Essen halte ich möglichst einfach. Keine gefriergetrocknete Nahrung, einfach Spaghetti und fertig. Ja. Ich brauche irgendwie Zeit, Kraft fürs Wesentliche. Das sind die Begegnungen mit den Menschen und das sind meine Bilder.
Und Ihre Freunde haben Sie immer noch?
Ja, die sind natürlich manchmal schon erschrocken, wie archaisch das auf meinen Reisen zugeht, ja, dass es nichts Gescheites zu essen gibt, dass man einfach irgendwo im Sand schläft, aber das müssen sie aushalten.
Gut, da muss man durch, wenn man mit Michael Martin befreundet sein will. Gefährliche Situationen gab es auf Ihren Reisen zuhauf, Sie haben das vorhin schon erwähnt, düstere Gestalten mit Maschinengewehren, ist nicht ganz so angenehm, sagen Sie. Beschränken wir uns hier mal an der Stelle auf 9/11. Wo waren Sie an dem Tag?
Ich war am 9/11. in Pakistan, in Nordpakistan, ja. Das war zunächst mal ein völlig normaler Tag, weil ich gar nicht wusste von den Anschlägen, ja. Und ich habe mich dann erst am späten Abend in einem Teehaus gewundert, dass die Leute so aufgeregt waren und dass irgendeine komische Stimmung herrschte. Und dann habe ich nachgefragt, was denn hier eigentlich los sei. Und dann habe ich gehört, ja, der Freiheitsstatue hätten sie in New York den Kopf runtergeschossen. Mhm. Dachte ich, aha, fand ich jetzt nicht so aufregend, ja. Und dann erst hat sich im Lauf des Abends herausgestellt, was da wirklich passiert ist. Und dann lief auch in meinem Kopf so ein Film ab. Ja, wir hatten noch gehört, die Inder wollen die Grenze zu Pakistan schließen. Und da habe ich schon irgendwie Angst gehabt, ja, dass man, der Flugverkehr war eingestellt etc.
Und aber das haben Sie da schon gehört?
Das habe ich dann da mitbekommen. Und dann haben aber auch Pakistan schnellstmöglich verlassen, weil die Inder die Grenze schließen wollten, was sie auch dann getan haben. Und ich wollte halt in Pakistan nicht festsitzen. Aber das war nicht so dramatisch, weil...
Nö, es hat nur in Strömen geregnet.
Ja. Und eine Hyäne hat uns noch genervt, die da unter einem Felsvorsprung saß, wo wir uns da aufgehalten haben vor dem Regen. Aber im Nachhinein würde ich sagen, hätten wir auch in Pakistan bleiben können.
Hinterher ist man immer klüger.
Ja, manchmal schon.
Sie waren mit Lebensgefährtin unterwegs, mit Elke Wallner, haben Sie schon erzählt. Und auch mit der Mutter Ihrer Tochter, mit Steffi. Wenn man unzählige schwierige Situationen gemeistert hat, verbindet das dann auch fürs Leben?
Ja, schon. Auf jeden Fall, weil man natürlich merkt, ob man sich auf den Menschen verlassen kann. Und das habe ich eigentlich immer gemerkt, dass das der Fall ist. Das heißt aber nicht, dass die normalen Situationen im Alltag, das Einräumen der Spülmaschine oder Erziehung der Kinder oder so, dann kein Thema mehr wäre. Da hat man die ganz gleichen Probleme miteinander. Aber so eine tiefe Verbundenheit entsteht dadurch schon.
Michael Martin, Sie haben zwei Kinder. Ihre Tochter ist 1988 geboren, Ihr Sohn 1996. Die Geburt Ihrer Tochter war ein sehr gewaltiger Einschnitt in Ihrem Leben. Können Sie sich noch erinnern, wie das war?
Ja, ich war von Dieter Kronzucker gefragt worden, ob ich bei einer Produktion in Mali dabei sein möchte. Abenteuer und Legenden hieß damals diese Serie. Das war die Pilotsendung. Es war für mich eine Riesenchance, als junger Mensch mit 24 gefragt zu werden, dort dabei zu sein.
Ins Fernsehen?
Ja, und da mitarbeiten zu können. Und das Team von Kronzucker und Kronzucker selbst waren schon in Mali. Und dann ist einfach meine Tochter an einem Sonntagmorgen 3,5 Monate zu früh mit 600 Gramm Geburtsgewicht auf die Welt gekommen. Das war minimalste Überlebenschance, beziehungsweise man konnte gar nicht vom Überleben ausgehen zur damaligen Zeit. Sofort war klar, ich fahre nicht nach Mali. Ja, ihr habt es dann abgesagt, ist auf erstaunlich wenig Verständnis gestoßen und bin dann da geblieben und habe dann zusammen mit der Mutter von Gina, mit Steffi und auch mit den Ärzten um ihr Leben gebangt, lange gebangt und ist gut ausgegangen. Gina hat es als eine der ganz, 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 ganz wenigen Kinder damals muss man sagen, gesund überlebt und ist heute gesund.
Und ist heute eine strahlend, ja, schön aussehende junge Frau.
Ja, so ganz nett.
Die Mädchen. Fotografie studiert.
Ja, das freut mich auch, wobei das wirklich jetzt nicht irgendwie von mir gedrängt worden ist, aber sie hat natürlich, nein, gar nicht, aber wenn man es so oft natürlich mitnimmt, die Kinder, und auch der Vater so viel fotografiert, dann ist natürlich eine Affinität zum Fotografieren da und auch sicher ein vererbtes Talent und sie macht das toll, ist jetzt hier im dritten Semester an der FH in München.
Wie haben Sie danach denn Ihr Leben organisiert als Weltreisende alleinerziehend? Denn die Kinder lebten überwiegend bei Ihnen und leben da noch.
Ach, das geht eigentlich schon. Ich bin ja freiberuflich, ja, und da kann ich es mir zunächst mal einteilen. Habe also keinen Chef im Nacken, der mir da irgendwelche Auflagen macht. Ich habe sehr nette Mitarbeiter, die sich auch mit meinen Kindern gut verstehen. Ich habe viele, viele Freunde und nette Nachbarn, wo auch die Kinder dann mal sein konnten von Abend, wo ich einen Vortrag habe. Also ich war oft dann auch, ja, dadurch, dass die Mutter von Gina und ich schon seit 18 Jahren getrennt sind, muss ich mich mit ihrer Mutter auch nicht so viel abstimmen. Also ich glaube, wenn wir zusammen gewesen wären, dann hätte ich öfters mal zu hören bekommen, hey, das kannst du nicht machen, da die Gina mit auf die Bühne nehmen und mit zum Vortrag nehmen. Ich habe das immer ganz unkonventionell dann gemacht, sie in mein Leben mit eingebunden, mit auf die Reisen genommen, mit auf die Tourneen genommen. Und ja, ich glaube, wenn ich heute mit ihr darüber rede, fand sie das gut.
Aber als sie dann zur Schule kam, war ja Schluss.
Nicht unbedingt. Also man hat natürlich dann nur noch in Ferien gemeinsame Reisen machen können. Aber ich habe das immer irgendwie gut organisiert bekommen. Das war, hat sicher auch immer eine Rolle gespielt, dass ich ja auch früh Erfolg hatte, dass ich jetzt auch nicht mehr mit allerletzten Pfennig rechnen musste, dass ich auch mal einen Babysitter engagieren konnte, der mal mitgeholfen hat oder auch mal eine Betreuungsperson mit auf Tour genommen hat. Wir haben das immer gut hingekriegt und die Gina, die war halt auch immer unerschrocken, die war immer pflegeleicht, ja, die fand das einfach klasse und die hat einfach so oft auch Backstage hinter der Leinwand geschlafen. Das Publikum hat nicht geahnt, dass da hinten ein Mädchen liegt, hat sich vielleicht gewundert, dass der Referent ab und zu mal hinter die Leinwand geht und guckt, ob die Tochter immer noch schläft.
Ihre Vorträge, Sie finanzieren Ihre Familie damit. Das ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Auskommens. Welche Leute kommen zu Ihnen?
Das ist ganz unterschiedlich, ja. Also ich denke mal einfach das komplette Spektrum unserer Bevölkerung in Deutschland oder eben auch in anderen Ländern. Ich denke, manchmal sind doch relativ viele dabei, die sich für Fotografie interessieren, die irgendwie eine Affinität zum Motorradfahren haben, zu fernen Ländern haben, zum Reisen haben, aber auch immer zunehmend Leute, die sich einfach intelligent unterhalten lassen wollen, ja. Es sind einfach nette Leute, ja. Ich merke immer die Gespräche, ich bin ja dann auch immer greifbar, bin am Buchtisch, bin im Foyer und rede mit den Leuten. Ich kriege da so viel einfach ein positives Feedback und ich denke immer, mein Publikum ist richtig nett.
Das wird das Publikum gerne hören. Michael Martin, gleich sprechen wir darüber, was sich in den 30 Jahren, die Sie durch die Welt reisen, verändert hat. Aber erst machen wir nochmal eine musikalische Pause. Gewünscht haben Sie sich als zweiten Titel ein Stück von Nancy Sinatra und zwar wieder was. Mit dem Heimkommen. Baby's coming back to me.
Ja, so schön das Lied, gell?
Ja.
Outside there's children laughing. The radio plays my favorite song. The sun is shining. Broke out in the world, and no one says a cruel word. And peace is the sweetest sound I've ever heard. And baby's coming back to me. Yeah, my baby's coming home.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit Michael Martin, Fotograf, Forschungsreisender, Abenteurer und Umweltschützer. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Michael Martin, in der Geschichte vom weinenden Kamel prallen Welten aufeinander. Der Film erzählt die Geschichte einer Nomadenfamilie, die mit ihrer Schafherde durch die Wüste Gobi zieht, um ein neugeborenes weißes Kamel zu retten, das von seiner Mutter verstoßen wurde. Dabei wird gezeigt, wie sich die Menschen dort zwischen Tradition und Fortschritt einen Weg in die Zukunft suchen müssen, zwischen alten Ritualen und Satellitenschüsseln sozusagen. Kennen Sie den Film?
Ja, ich kenne den Film, ja, ist schön. Ist aber sehr realistisch, der Film, ja. Diese Situation, dieser Dualismus zwischen Tradition und Moderne, das haben sie überall heute in den Wüsten. Das treibt teilweise auch wirklich ganz skurrile Blüten, ja. Und es macht mich manchmal natürlich traurig, ja, wenn ich sehe, wie alte Traditionen verschwinden, ja. Andererseits kann man den Leuten ja das wirklich überhaupt nicht irgendwie vorschreiben. Wir können ja nicht uns irgendwie, sagen wir mal, die Buschleute, die Sahn, wie man es eigentlich nennen sollte, so als Ethnomuseum erhalten, ja. Ich finde es nur immer dann problematisch, wenn die Entwicklung keine eigene ist, sondern von außen so aufgedrückt wird, aufgezwungen wird, wie ja zum Beispiel in China es oft der Fall ist, wo Leute dann zwangsumgesiedelt werden oder, es ist halt einfach das Problem, dass die Entwicklung so schnell ist. Wir in Europa haben ja auch eine unheimliche Entwicklung hinter uns, wenn man jetzt mal 4 Generationen zurückgeht, ja, von der Agrargesellschaft über die Industriegesellschaft zur heutigen Informationsgesellschaft. Aber dort findet es statt innerhalb von ein paar Jahren. Und es ist keine eigene Entwicklung, die aus sich, aus der Gesellschaft herauskommt, sondern von außen induziert wird. Und manche Leute kommen damit gut zurecht, ja. verlassen quasi die Jurte und fassen dann in Ulaanbaatar in der Hauptstadt Fuß und gehen einem neuen Beruf nach oder studieren gar. Aber es gibt halt auch viele Leute, die einfach da hängen bleiben auf diesem Weg und die Tradition verlieren und nichts Neues dafür bekommen, ja, und einfach entwurzelt sind.
Was ist mit den Aborigines?
Das ist ein ganz extremes Beispiel. Es dürfte wahrscheinlich kein Volk der Welt geben, das dem übler mitgespielt worden ist einfach. Da war es aber wirklich, kann man es den Aborigines nicht selber vorhalten, sondern einfach die Siedler in Australien haben so übel mit ihnen gespielt. Auch die australischen Regierungen sind immer sehr schlecht mit den Aborigines umgegangen. Und ich habe noch nie ein Volk gesehen, das dermaßen perspektivlos war. Draußen in den Wüsten, wo die in sogenannten Communities leben, sind die Hälfte der Jugendlichen drogenabhängig, schnüffeln Benzindämpfe, Lacke, Lösungsmittel. Die Alten haben ein riesen Alkoholproblem, die totale Agonie. Also dort in den Communities, da wusste ich jetzt auch nicht mehr, wie man überhaupt noch ansetzen könnte. Es war einfach nur ein Desaster. Ja. Da waren meine Kinder mit dabei. Und ich glaube, wenn es irgendwie mal ein Drogenproblem vielleicht hätte geben können, dass eben sie das gesehen haben, ja, hätten die niemals irgendwie damit was angefangen, was dort Drogen eben auch anrichten.
Worum geht es eigentlich bei Ihren Reisen, Michael Martin? Um die Fotos oder um die Geschichten der Menschen?
Das hat ja miteinander zu tun. Also es geht natürlich um die Geschichten der Menschen, um den Kontakt zu den Menschen, um das Erleben der Landschaft, um das Erleben der Wüste. Und mein Medium ist eben die Kamera. Ich bin jetzt nicht der große Schriftsteller, dessen Worte fassen kann, also eben nicht in geschriebene Worte. Und mein Medium ist die Kamera. Ich versuche das dann einfach mit meinen Bildern auszudrücken und habe natürlich jetzt mit den Vorträgen auch eine Ebene gefunden, wo es nicht bei den Bildern bleibt, sondern wo ich einfach die Musik und eben auch meinen Kommentar damit zu einem fügen kann. Ich versuche, wenn Sie so wollen, einfach von meinen Reisen zu erzählen. Ja? Und bin wie ein moderner Geschichtenerzähler, der die Leute unterhält, aus Ländern berichtet, wo sie vielleicht nicht hinkommen, aus beruflichen, aus privaten Gründen. Und das ist ein Medium, diese Vorträge, das auch immer noch funktioniert. Auch im Zeitalter von Internet und Fernsehen hat es eine Berechtigung. Und ich denke, es wird auch in 200 Jahren noch Vorträge geben. Ja.
Wie lange brauchen Sie, um so einen Vortrag vorzubereiten?
Ich rechne ungefähr 4 bis 5 Jahre, dass ich auf Reisen unterwegs bin. Also das letzte große Projekt war Wüsten der Erde, knapp 1000 Reisetage, wo ich die Bilder gemacht habe, wo ich die Geschichten erlebt habe. Und dann brauche ich ein Jahr, um quasi von der letzten Reise zurückzukehren und dann all das quasi umzusetzen in ein Buch, in einen Vortrag, in Kalender, in einen Fernsehfilm. Und dann gibt's irgendwann das Buch, den Kalender, die Premiere von dem Vortrag. Und dann bin ich 5 Jahre lang beschäftigt, das wieder zu zeigen. Und das finanziert auch wieder das nächste Projekt. Also sehr lange Zyklen, viel länger als andere Fotografen, sagen wir mal, für einen Artikel, für irgendeine Zeitschrift fotografieren. Da fotografieren sie mal 3 Tage, wenn es hochkommt. Bei mir sind es 5 Jahre. Ich kann mir die Themen selber setzen, kann sie selber umsetzen und dann eben auch selber dann verwerten. Das ist ein sehr ungewöhnliches Arbeiten, braucht viel Kapital, auch einen langen, langen Atem und auch einen geschäftlichen Mut natürlich.
Welche Veränderungen haben Sie denn in den letzten 30 Jahren bemerkt? Zunächst mal bei der Landschaft.
Die Wüste selber, also jetzt in den Kernwüsten, erfährt keiner großen Veränderung. Ja? Also die Wüste ist so alt, die Landschaften, dass sie da in 30 Jahren, geht die Düne ein paar Meter weiter vielleicht, aber das sind ja Millionen, die zur Veränderung der Wüste führen. Wo die Wüste sich stark verändert, ist an ihren Rändern, weil die Wüste sich dort ausbreitet. Weil dort der Mensch einfach die Wüste übernutzt durch zu große Tierherden, durch zu viel Brennholzeinschlag, durch nicht immer optimale Ackerbaumethoden. Dort wächst die Wüste an den Rändern. Also eine Verwüstung, Desertifikation ist ja das Stichwort. Wir haben auch in den Wüsten Veränderungen natürlich erfahren müssen, dadurch, dass Oasen verlassen worden sind, weil einfach zu sehr Wasser entnommen worden ist, weil die Menschen abgezogen sind, weil das Leben dort nicht mehr opportun erschien, weil sie lieber in die Städte gegangen sind. Die Hauptveränderung, muss ich sagen, habe ich in den 30 Jahren aber ganz klar im kulturellen Bereich erlebt. Wo einfach Traditionen verschwunden sind, wo Karawanen durch LKWs ersetzt worden sind, wo alte Gebäude, alte Oasenteile nicht mehr genutzt werden, sondern durch neue Bauten ersetzt werden, wo auch Liedgut bzw. Gedichte, Wissen verloren gegangen ist. Und Kulturwandel ist ja das Stichwort, ja. Und was danach kam, ist ja eben nicht immer das, was die Leute sich vielleicht erträumt haben. Ja. Die haben sich natürlich auch durch Fernsehen, das natürlich auch längst in alle Winkel der Wüsten vorgedrungen ist, auf was ganz anderes unter unserem modernen Leben vorgestellt. Und was sie dann eben dafür erhalten, ist einfach oftmals sehr unwürdig.
Sie sind gerade dabei, Michael Martin, über die Eiswüsten zu forschen für ihr neues Buch Planet Wüste. Und sie bloggen darüber auch in Spiegel Online. Das kann man nachlesen, welche Erfahrungen sie da machen. Wohin führen denn ihre nächsten Touren?
Ich werde jetzt weiter in den Trockenwüsten unterwegs sein. Dort sind die Ziele Rubalkali, die Changtang-Wüste in Tibet. Ich war jetzt kürzlich in der patagonischen Küstenwüste. Also bei den Trockenwüsten eher Wüsten, die nicht so bekannt sind, weil ich ja bei den Wüsten der Erde schon die größten, bekanntesten kennenlernt. Jetzt möchte ich neue Ecken sehen. Ja. Und bei den Eiswüsten ist es Antarktika als ganz großer Kontinent, der auf dem Plan steht. Ich war in Grönland, ich war in Spitzbergen, ich fahre jetzt nach Nordkanada, nach Nordalaska, Nordsibirien. Ich möchte an den Nordpol selber, nach Franz-Josef-Land. Also es sind insgesamt 40 Destinationen, 10 habe ich bereits jetzt bereist und habe noch 30 Reisen vor bis zum Jahr 2013. Ja. Also ich bin pro Jahr mit 10 Reisen dabei.
Mit 10 Reisen?
Ja, jeden Monat eine. Ja.
Machen Sie so eine Art Kältetraining?
Nein. Ach, man muss sich gar nicht so vorbereiten da. Das stellt man sich oft völlig überzogen vor. Ja. Man muss sich einfach mental halt ein bisschen drauf einstellen. Ich habe, glaube ich, das Glück, dass ich eine sehr gute Konstitution habe, dass ich widerstandsfähig bin und unerschrocken bin. Und man braucht einfach gute Nerven, das ist viel wichtiger. Und man braucht in den Eiswüsten auch eine gute Ausrüstung, das muss ich zugeben. In den Trockenwüsten war ich immer mit alten Turnschuhen, alter Jeans unterwegs, einem T-Shirt. Das funktioniert in den Eiswüsten nicht.
Da braucht man schon ein bisschen mehr, ne?
Ja.
Was essen Sie eigentlich auf Ihren Touren? Nehmen Sie Astronautennahrung mit oder schießen Sie sich mal eine Robbe?
Weder noch. Also Robben schießen klinge ich nicht übers Herz, das mache ich nicht. Ja. Ich bin nicht der Jägertyp. Das andere ist Astronautennahrung, das war mir auch immer viel zu kompliziert und zu künstlich. Ich habe mich eigentlich die ganzen Reisen in den letzten 30 Jahren von Spaghetti ernährt. Die kriegen sie überall und dann gut geschmeckt hat es nie, aber es geht schon irgendwie. Auch da muss man bei den Trockenwüsten anders agieren als bei den Eiswüsten. Die Eiswüsten, da braucht man viel Kalorien, man braucht was Gehaltvolles. Und da kann schon sein, dass ich auch mal gefriergetrocknete Nahrung mitnehmen werde. Mal schauen. Aber ich messe dem Ganzen nicht so eine Bedeutung zu. Ja. Ich bereite mich eigentlich viel zu wenig auf die Reisen vor. Ich habe so ein aufregendes Leben, dass ich dauernd natürlich mit meinen Vorträgen, mit meinem Büro, mit meinen Kindern, meinem Privatleben, aber eben auch den Reiseplanungen so überlastet bin, ja, dass ich der Vorbereitung zu wenig Raum einräume, ja, und wir dann erst dann manchmal in Grönland oder irgendwo in der Rubalkali feststellen, aha, das hätten wir vielleicht anders machen sollen.
Aber wenn Ihnen da was Lebenswichtiges fehlt, ich meine, es ist wirklich kalt da.
Was ist schon lebenswichtig, ja? Klar, inzwischen reise ich schon mit anständigem Daunenanzug und anständigen Handschuhen etc. in die Eiswüsten. Aber mein Gott, habe ich mal ein Objektiv vergessen oder habe ich mal ein kleines Detail vergessen? So schlimm ist es nicht. Was stimmen muss auf diesen Reisen, sind die Papiere. Also kein Visum oder ein Pass abgelaufen geht gar nicht. Man kommt gar nicht weit dann. Für das Fahrzeug müssen die Papiere in Ordnung sein. Es müssen gegebenenfalls Impfungen vorhanden sein. Aber das habe ich sowieso. Also meine Reisevorbereitung ist so kurz, ja. Anders kann ich das gar nicht machen, weil ich so viele Reisen mache und dauernd kreuz und quer auf der Erde unterwegs bin, dass ich gar nicht die Vorbereitung reinstecken kann, die mancher Amateurreisende natürlich gerne reinsteckt. Er bereitet sich ein Jahr lang auf seinen Grönlandurlaub vor, weil er auch der Vorfreude empfindet. Ich selber bin nach der Reise schon, muss ich erstmal schauen, dass ich irgendwie die Bilder mal sichte etc. Dann habe ich Vorträge, dann kümmere ich mich um zu Hause, um meine Kinder und ums Büro und schon geht's wieder weg.
Haben Sie zu Hause zwei Taschen stehen? Das eine ist Trockenwüsten, das andere ist Eiswüsten und dann nehmen Sie Tasche A oder B?
So ist es genau. Dauert eine Stunde, dann bin ich vorbereitet. Es sind Regale im Keller, da habe ich das ganze Zeug drin. Schlafsack für die Arktis, so ein 1.000 Euro Schlafsack, aber natürlich auch ein Schlafsack für die Trockenwüsten. Das ist nur ein ganz dünnes Ding. Kamera ist eh immer das Gleiche und es geht ruckzuck. Also ich bin da ein totaler Improvisierer. Da habe ich mich, glaube ich, viel zu sehr von den Afrikanern inspirieren lassen, die sich auch null vorbereiten. Totale Fatalisten. Er wird schon gut gehen. Und ein bisschen denke ich so auch.
Rasieren Sie sich eigentlich?
Wenn ich Lust habe, ja.
Aber nicht täglich? In
nein, nee, das kriege ich gar nicht gebacken. Nee.
Mich interessiert jetzt mal so der Tagesablauf.
Der Tagesablauf ist grausam, weil ich bin extremer Frühaufsteher. Ich bin immer schon bei der Dunkelheit wach. Und dann im Dunkeln gibt es dann ein Feuer, wenn wir in der Gegend sind, wo es Feuerholz gibt. Ja. Ansonsten wird auf dem Gaskocher einfach Kaffee gemacht. Im Dunkeln schon und beim allerersten Lichthauch bin ich mit der Kamera unterwegs. Und dann ist Hauptarbeitszeit, die Stunde vor Sonnenaufgang, die Stunde nach Sonnenaufgang bin ich unterwegs mit der Kamera. Und dann wieder am Abend dasselbe Spiel. In den Mittagszeiten, in den Trockenwüsten, jedenfalls wenn die Sonne hoch steht, sind wir eher damit beschäftigt, weiterzukommen, weiterzufahren, neue Plätze zu suchen, weil die Sonne zu hoch steht. In den Eiswüsten, das ist perfekt, ist die Sonne immer schön niedrig, ja, und Sie können den ganzen Tag fotografieren.
Das kommt Ihnen noch sehr entgegen. Im australischen Outback entpuppten sich vermeintliche französische Baguettes als tiefgefrorene Känguruschwänze. Sind Sie eigentlich schmerzfrei, was das Essen anbelangt?
Nee, bin ich nicht. Also ein Känguruschwanz muss ich jetzt auch nicht unbedingt essen, ja, oder?
Kann man drauf lutschen?
Die waren tiefgefroren, ja, das hätte man können. Aber zum Beispiel in Peru gibt's dieses Meerschweinchenwurst oder auf den Sahelmärkten halt überall diese getrockneten Heuschrecken. Muss ich ja nicht essen.
Mögen Sie nicht.
Man muss sich ja auch nicht, mein Gott, ich bin in Europa aufgewachsen und bin einfach hier in einem Kontext groß geworden, wo halt, sagen wir, Spaghetti vielleicht die bessere Wahl einfach sind. Und ich trinke auch gern morgens mein Espresso und nehme mein Espresso-Pulver mit auf die Reisen und mache auf dem Feuer am Morgen meinen geliebten Espresso.
Ihre Mutter, die ja sehr aufgeweckt zu sein scheint, die haben Sie mit, ich glaube, sie war 72, mitgenommen auf eine Reise. Reisen Sie gern mit Muttern?
Ich glaube, sie reist gern mit mir. Ob ich jetzt sogar mit ihr reise, da kommen so Konflikte zutage. Was mich immer schon an ihr aufgeregt hat und sie an mir, das kommt dann zutage. Und ja,
was denn zum Beispiel?
Ja, dass er einfach oft mal vielleicht ein bisschen länger braucht am Morgen, um irgendwas dann, um reisefertig zu sein oder sich verquatscht mit irgendeinem Oasenbewohner, anstatt gleich wieder im Auto zurück zu sein oder so. Da ist man erstaunlich ungeduldig mit der eigenen Mutter, ja. Aber trotzdem, wir haben schon einige Reisen zusammen gemacht und meine Mutter ist halt einfach, ja, von der habe ich das einfach, diesen Wunsch nach draußen zu gehen und das Kontaktfreudige und auch das rhetorische Talent habe ich von ihr geerbt und ich gebe ja schon auch gern zurück das, was sie mir einfach mitgegeben hat, weil sie war immer diejenige, die mich rausgeschickt hat in die Welt.
Ihre Kinder gehen auch gerne mit, auch David geht gerne mit, aber die Kinder haben ja manchmal andere Vorstellungen vom Reisen.
Ja, klar. Meine Tochter sagt immer, Papa, es kommen nur zwei Reisen in Frage. Entweder wir machen es richtig abenteuerlich, also dann darf wirklich auch keine Markierung, keine Piste in der Nähe sein, dann wirklich raus in die Wüste und wo es dann wirklich auch zur Sache geht, das findet sie gut. Oder es muss ein Luxushotel sein. Es muss dann wirklich Badeurlaub irgendwo in Thailand oder in Kuba sein, haben wir auch schon gemacht. Was ich immer gern gemacht habe mit meinen Kindern, was sie überhaupt nicht gut fanden, ist mit Zelt und Schlafsack losgezogen durch Italien, heute da, morgen da, nie auf Campingplätze, immer irgendwo auf Parkplätzen geschlafen, illegal irgendwo dann in der Bucht übernachtet. Das fand ich immer klasse, so dieses Nomadentum, das fanden sie doof, weil sie fänden dann Hotel schon besser.
Michael Martin, ich könnte Ihnen noch lange zuhören, geht aber leider nicht. Die Zeit, sie ist schon wieder vorbei. Aber wer einen Vortrag von Ihnen hören möchte über 30 Jahre Abenteuer, kann das in Hessen tun, zum Beispiel am 18. März in Darmstadt. Zum Schluss hören wir noch einen Titel, den Sie sich gewünscht haben, und zwar Crossroads von Calvin Russell. Das Lied handelt vom unterwegs sein.
Richtig. Und das spiele ich in meinem Vortrag immer bei Australien. Davor war Afghanistan zu sehen und dann kommt der Aufbruch in die Wüsten Australiens und dazu dieses Lied. Das ist eine Offenbarung, dieses Lied.
Dankeschön, Michael Martin, Fotograf und Abenteurer, für das bildhafte, lebendige Gespräch im Doppelkopf in HR2 Kultur mit Gastgeberin Andrea Seeger. Und wir hören das wunderbare Lied.
I'm standing at the crossroads. There are many roads to take, but I stand here so silently, for fear of a mistake. One path leads to paradise, one path leads to pain.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.